Ja, liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin schon wieder am Mikrofon und versuche mich ein bisschen im Zaum zu halten. Ich nehme das liebe Mikrofon mal ein Stück näher zu mir her, um meine Mitmenschen nicht zu beeinträchtigen, zu stören durch meinen Diskurs, der heute wild wird, denn ich dachte gerade, ich mache eine Privataufnahme für mich, Simon Worbis, Marktteilnehmer, Gesundheitsteilnehmer, Teilnehmer am sogenannten Lebensphänomen in diesen esoterischen Zeiten. Aber vielleicht kann ich das auch als offizielle Tischlein deck dich Folge durchgehen lassen. Das werde ich erst nach der Aufnahme entscheiden, ob die Qualitätsanforderungen erfüllt sind. Klar ist, ich bin abgedriftet ins Esoterische. Ja, heute natürlich, weil ich schon wieder gequant habe und so weiter. Die heilige Flamme, ja, von der bin ich nicht frei, sage ich euch. Es ist schon relativ spät, 10 Uhr und 25 Minuten abends. Und ich lasse euch einfach jede Pamperung zukommen, deren ich fähig bin, und will mich hier einfach nochmal ganz klar zu meiner Freundin bekennen, weil es immer das Problem der heutigen Diskurse ist, dass man sie generell gern ironisch liest und das eine Falle ist, dann, wenn man dann zu ironisch genommen wird und es einem lapidaren Text unterstellt wird, er ironisiere und beschreibe nicht einfach da möglichst korrekt und schnörkellos die Verhältnisse. Das war ja schon damals das Problem, auf das Juvenal, der römische Philosoph, hinwies. Difficile est scrivere non satira. Algo así. Ja, irgendwie so. Lateinisch kann ich leider nicht, weil ich damals in der Schule Französisch auswählte. Und dann als dritte Fremdsprache Spanisch, schon bevor er dann nach Argentinien ging. Ja, aber Lateinisch ist ja auch eine wunderbare Sprache, die man eigentlich lernen sollte, als Intellektueller, dessen ich mich bezichtige zu sein, diesen Status anzustreben, anzuheischen. Nun kommen wir aber auf Juvenals Spruch zurück, dessen Worte ich ja, wenn auch nicht in der Form, so doch dem Inhalt nach, ja, ganz getreu übersetzt wiedergeben kann, der nämlich sagte, in diesen Zeiten ist es schwierig, keine Satire zu schreiben. Und so auch im Podcast, da fällt es mir manchmal schwer, da keine Satire zu produzieren. Aber genau, mit der Liebe, da war es ja ganz klar ernst gemeint, dass ich meine Freundin eben liebe. Aber dieses Private, jetzt müssen wir natürlich auch mal privat sein lassen. Das ist intim zwischen uns und entfaltet sich ja jede Woche, jedes Wochenende, wo wir uns sehen können, entfaltet sich diese wunderbare Pamperung, naja, die man in der Liebe erfährt, dass man da von allen Seiten sich einfach so gut mit Aufmerksamkeit und Zuwendung beschenkt fühlt. Dieses Wunder lassen wir sich mal frei entfalten zwischen ihr, meiner Angebeteten, und mir eben. Und das wollte ich nur ganz, ganz richtig stellen, auch wenn man in diesen Zeiten wahrscheinlich nie vom Ironieverdacht befreit sein kann, so will ich es doch versuchen, hier da ganz nah ranzukommen zumindest, ja, zu sagen, das ist jetzt aber befreit von jeglicher Ironie, es ist purer Ernst, soweit ich dessen fähig bin. Ja. Mit diesen entschlossenen Worten möchte ich dann langsam den Mittelteil des Podcasts einleiten. Ich kann dir kurz etwas vorlesen von Michel Houellebecq, was hier steht auf meinem Bildschirm. Weil der Grund für den Drang zu arbeiten der gleiche ist, wie wenn wir uns aus dem Fenster lehnen und sehen wollen, wie die Affen- und Bärendompteure auf der Straße vorbeiziehen. weil ich Angst habe zu sterben, ohne gelebt zu haben. Weil ich mich umso glücklicher fühle, je mehr mein literarischer Name verblasst. Weil ich es nicht den Literaten gleich tun will, die wie die Esel vor ihrem leeren Futtertrog ausschlagen. Gut, und hier hört diese Fotografie auf, wo ich Houellebecqs Textstelle abfotografiert hatte. Und ja, das ist wunderbar. Die Esel schlagen da aus und so auch ich heische natürlich nach literarischem Ruhm. Deshalb auch denke ich gleich schon wieder an meinen Podcast, obwohl ich hier nur privat meine seelische Rumpelkammer klären wollte. Wenn ich schon hier meine materielle Rumpelkammer nicht aufräume, wie ich mir da anlastete, ja, diese Gewissensbisse immer wieder ganz gut, die so zu bearbeiten, dialektisch auszusprechen im Podcast, da dies eben ein gewissensbelastetes Zeitalter ist und wir uns ja nicht freimachen können, wie ich auch sagte, will mich nicht freimachen von diversen Weltkrisen und Weltbränden. Es ist besser, da schuldig zu sein und das einzusehen, dass wir alle weiter gehorsam sind, diesem System gegenüber, was ich gar nicht weiß. Ja, was soll das sein, was Stefan da immer erzählt von seiner Systemtheorie? Mir reicht das. Auch so diese Definition, die ich mit Bezug zu Logbuch Netzpolitik gegeben hatte, eine Kombination aus Anreizen und Zwängen. Und ja, Systemtheorie bewundere ich ja, diese Gelehrsamkeit, aber kenne ich mich leider nicht genau aus. Das System ist die Kommunikation, ja, irgendwie so. Ja. Nun gut. Mit diesen weitschweifigen Worten muss ich dann langsam zu einer Vorlesung finden. Ich wollte hier einfach irgendetwas vorlesen, was sich da an Textfragmenten angesammelt hat. Da gibt es zum Beispiel eins, Rio, habe ich das genannt. Ganz unbescheiden. Geht es da eben um einen Roman? Ja, und ich glaube, damit kann ich ganz gut loslegen. Es ist die Rede von Lia. Das ist hier die Hauptfigur und sie ist eine Reisende in Südamerika. Und ist da als Backpackerin unterwegs. Und nun hört sie einen Podcast aus der fernen Heimat aus Deutschland. Sie ist eben auch eine revolutionäre Theoretikerin und hört dort diese Nachrichtenpodcasts, die leicht leider mal ins Reformistische umschlagen. Aber sie kommt dort mit einem neuen Thema in Berührung. Lesen wir da bitte mal rein. Es war 8:30, da schlug in mich der Blitz des Gedankens ein. Waldemar, der Klimaaktivist, legte gerade im Aufwachen-Podcast dar, warum es auch schon eine ernstzunehmende Handlung gegen die Klimakrise sei, nur mal mit Freunden und Familie darüber zu sprechen. Einfach mal darüber sprechen. Ja, wie großartig war dieses Wort von Waldemar in meinen Ohren. Leichtfertig könnte man den Aktivisten hier vorwerfen, ihre eigene Bedeutung maßlos zu überschätzen, indem sie meinten, ihr bloßes Hinweisen und Thematisieren der Klimakrise sei schon ein relevanter Beitrag zur Problemlösung. Aber genau das ist ihr Aktivismus natürlich. Wie wir an Fridays for Future sehen, braucht es erst aufgeweckte, aufmüpfige Jugendliche, um die Gesellschaft und Politik an ihre Versprechen und vorgeblichen klimapolitischen Ziele zu erinnern. Ja, Waldemar hatte recht. Geschockt von so viel Genialität brauchte ich erstmal eine Pause vom Podcast. Ich ging nervös in meinem Zimmer auf und ab. Wenn es stimmte, was er sagte, dann hatte ich mein Leben bis hierhin verplempert. Denn auch ich hätte ja einfach mal losreden können und über die Unbilden der Welt lästern, aufklären oder sie einfach beklagen. Meine tatsächliche Strategie hatte bis zu meinem 24. Lebensjahr allerdings darin bestanden, alles in mich hineinzufressen. Das war jetzt vorbei. Schnell entwarf ich einen Plan, wie ich selbst meine kommunistische Theorie in die Welt hinausposaunen könnte. Im Handumdrehen wäre ich ein Podcast-Star und gefeierter Gast im Aufwachen-Podcast. Sehnsüchtig erlaubte ich mir einen letzten versonnenen Gedanken an Waldemars sanfte und doch bestimmte Art zu reden. Seine weiche Stimme, die wie Öl in meine Ohren lief und tief in mich eindrang, mich transformierte und verrückt machte. Wie gern würde ich ihm eine Hand auf den Arm legen und ihm ein paar tröstende Worte zum Klimawandel zuflüstern. Wenigstens habt ihr von Fridays for Future es versucht, was dagegen zu machen, die Leute wachzurütteln. Das ist mehr, als wir anderen so geleistet haben. Der Klimawandel war mir scheißegal. Von mir aus konnte die Welt morgen untergehen. Und wenn mich etwas in Sorge versetzte, dann weniger die Scharen an Klimawandelleugnern, die es scheinbar immer noch gibt, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Klimawandelleugner recht haben könnten und es doch nicht so schlimm werden würde. Aus meiner Sicht brauchte es aber unbedingt die große Katastrophe, die allein eine kathartische Reinigung des menschlichen Gewissens einleiten konnte. Diese Thesen musste ich freilich für mich behalten, wollte ich von Waldi ernst genommen werden. Einige Tage verbrachte ich tief in Trübsinn versunken und in dunklen, depressiven Zuständen. Nachdem ich an einem Tag bereits dreimal mit Gedanken an Waldi masturbiert hatte, entschloss ich mich, dass es Zeit sei, zu handeln. Ich würde meinen eigenen Podcast starten, so viel war klar. Ob er mich ernst nehmen würde, stand in den Sternen. Aber um mich selbst ernst zu nehmen, brauche ich dieses Fanal meiner Einsamkeit und der tiefen Sehnsucht nach Liebe. Gern machte ich mich zur Närrin und denke dabei an Pascals Bemerkung: Wer versuche, in dieser chaotischen Weltlage kein Narr zu sein, der wäre wohl der größte Narr von allen. Die Liebe zu Waldi schien mir ein geeigneter Ausgangspunkt. Natürlich, meine weltabgewandte Stellung und seine lebensbejahende Mühe für einen Politikwechsel passten zu uns zusammen wie einander angegossen. Aber dasselbe würde wohl jede Verliebte sagen. Allerdings geht meine theoretische Begründung noch viel weiter, warum ich einen Klimaaktivisten lieben muss. Wenn es einen Grund geben soll, zu sprechen und einen eigenen Podcast aufzubauen, dann kann dieser Grund nur sein, dass es etwas gibt, was die Mühe lohnt, dass es auf dieser Welt noch etwas gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Und dieses Etwas kann für mich nur die Liebe sein. Denn mit Blick auf Nietzsche denke ich, ein Mensch kann nur verkümmern, wenn seine Triebe nicht bewirtschaftet werden, und dieser Trieb lag bei mir schon einige Zeit brach. Genau genommen hatte es nur eine sexuelle Erfahrung gegeben in meinem bisherigen Leben. Danach hatte ich Abstand von der Praxis genommen und mich wieder verstärkt in die Theorie der Liebe versenkt. Diese intensive Arbeit leitete mich zu der Grundannahme, dass die Liebe ein generelles Problem, gar eine Unmöglichkeit für unsere Generation darstellt. Daher spürte ich keine Bedenken und Scham bei der Ausarbeitung meines Plans, meine Liebe zu Waldi so öffentlich auszuleben und mich quasi in hellstem Tageslicht für alle Dorfbewohner sichtbar zu verlieben. Damit könnte ich anderen helfen, die ebenso introvertiert sind wie ich und sich schon zu fragen beginnen, ob es nicht besser sei, ganz auf ihre Sexualität zu verzichten, um bloß keine intimen, unpassenden Anbahnungen, Geständnisse, Versuche machen zu müssen. Oft hatte ich bei mir eben diese Tendenz zur Unterdrückung, Ablehnung und zum Verzicht auf Sexuelles bemerkt, wovon mich nur die Lektüre von Nietzsche heilen konnte. Aber damit war genug. Es kam nicht mehr darauf an, Nietzsche zu begreifen, sondern ihn umzusetzen. Den Beischlaf, die fleischliche Lust zu ächten und zu verteufeln, dies ist die Ursünde aller Philosophie. Und ich würde durch mein Podcastwerk als sprechende Philosophin diese Sünde tilgen und durch mein Bekenntnis zur Liebe als transformativer, unbegrenzter Kraft ein Vorbild abgeben, wie man richtig zu lieben hat. Beschwingt von derart größenwahnsinnigen Anmaßungen machte ich mich ans Werk und orderte ein Rode Podcast-Mikrofon bei Amazon. Ja, und ich lese einfach mal weiter mein Dokument, mein Manuskript, an dem ich feile und zimmere, ist noch etwas unförmig, deshalb kommt jetzt eine Aufzählungsliste. Erstens, Podcast als Liebespraxis, Weg zur richtigen Liebe, Eingeständnis des eigenen Elends, Klammer plus materielle Anstrengungen zu seiner, in Anführungszeichen, politischen Überwindung. Klammer zu, bedeutet schon Erleuchtung. Also dieser Satz war: Eingeständnis des eigenen Elends bedeutet schon Erleuchtung. Das ist es ja schon, wenn man sich das eingesteht, wie pauperisiert, wie verarmt man da in den erogenen Zonen ist und dass diese Zonen einfach mal besser bewirtschaftet werden müssten, so wie Weinberge, so wie Täler und fruchtbare Weiden und Heiden und die Regenwälder im Amazonas, die muss man nicht bewirtschaften, sondern da wächst natürlich von selber klar. In diesem Klima, das so wahnsinnig dunstig ist und immer wieder mit Regen, daran erinnere ich mich gern, weil ich es gerade erst gehört habe, meinen letzten Podcast, in dem ich von Kolumbien erzählte, dieses wunderbar zwitschernde Land. Und so ist also auch Lia hier unterwegs, allerdings hier in den Anden, sagen wir mal, Argentinien, Chile im Grenzgebiet. Aber vielleicht reist sie später weiter nördlich, weiter in die Selva, in den Urwald von Peru oder Brasilien. Oder ja, da werden wir dann weiterfallen müssen an diesem Roman. Aber worauf ich hier hinaus wollte, war ja dieser Punkt, ja, die erogenen Zonen sind nicht so gut bewirtschaftet. Da müsste man ansetzen. Und der erste Schritt ist es also, sich einzugestehen, dass man da so vernachlässigt ist. Zweiter Punkt. Podcast als Spiegel der eigenen intellektuellen Größe. Wie dem Narzissmus ausweichen, ohne sich falsch und bescheiden zu geben. Drittens. Das Chaos bricht in den Podcast ein. Meine Wirkungen auf die Welt sind nicht mehr steuerbar. Klammer. Gründung einer Partei, Flucht Waldis, Klammer zu. Viertens, akzeptieren der Rolle als Aufrührerin für die Klimabewegung. Das sind also die vier Stadien bis zur Klimarevolutionäre. Weiter im Text. Lia reist durch Südamerika. Nirgends bleibt sie länger als ein oder zwei Monate. Sie ist getrieben und tigert durch den Kontinent, als wäre sie von einer inneren Aufziehschnur dazu gezwungen. Sie hört Waldi im Podcast. Nach und nach hört sie weitere Auftritte von ihm. Der erste Auftritt, den er je in einem Podcast hatte, war zugleich der emotionalste und Lia ist tief davon gefesselt, auch wenn sie ihre Ablehnung dieser Dringlichkeit des Klimathemas erst überwinden muss. Nach 6 Monaten hat Waldi 5 weitere Auftritte gehabt. Zeit genug für Lia, sich vorzubereiten. Sie hat begonnen zu podcasten und dabei das seltene Glück erfahren, das einem Menschen zuteil wird, der zu seiner Bestimmung findet, die er bisher nur als dunkel mystische Substanz in sich ahnte. Lias Bestimmung ist es, zu sprechen. Alles fällt von ihr ab, wenn sie ihre Worte in das magische Mikrofon gibt. Alle Wut, alle Verzweiflung über die politischen Zustände, die kulturelle Hegemonie der politischen Korrektheit, die Unmöglichkeit, die Revolution zu Ende zu denken. Soweit Band 1 von Fremde Gebiete. Band 2 setzt unmittelbar beim Nullpunkt von Lias Folge 14 ein. Ja, das ist jetzt also mit meiner eigenen Biografie verwoben. Eine tiefgreifende Folge für Lia. Sie wird sich anders, weil sie zum ersten Mal in dieser Breite über Waldemar spricht und ihn mit ihren philosophischen Argumenten unterstützt. Aber darauf kommen wir später zurück. Der Plot für Band 1 genügt voll auf, um die Fantasie anzuregen. Weiter im Text jetzt, also weiter in dieser Ich-Erzählung aus der Sicht von Lia jetzt, also da wechselt der Text immer wieder, klar, etwas konfus, aber das ist es ja in dieser postmodernen Epoche, ja, da bin ich auch schon so zersetzt. Meine geistigen Gebilde im geistigen Gebiete oben drinnen sind auch eher bruchstückhaft und mit tiefen Löchern des Vergessens und nicht mehr wissen wollens versetzt, durchsetzt. Weiter im Text. Einige Tage verwarf ich die Idee mit dem Podcast immer wieder, nur um sie dann von neuem aufzugreifen. Wie ich es auch drehte und wendete, mir schien die Welt der Medien, auch der Podcast, eine einzige Müllhalde, ein Abhub des unreflektierten, herrschaftstreuen Denkens, auf ökonomische Zwecke hingerichtet und keinem anderen Ziel als dem der Profiterwirtschaftung dienend. Daher konnte es gar keine Verschlechterung sein, wenn ich auch noch meinen Senf dazu gab. Im Gegenteil überlegte ich, wie oft hatte ich mich schon über No Agenda oder den Aufwachen-Podcast geärgert, die Speichellecker und Hundesöhne. Wenn ich meinen eigenen Podcast hätte, dann müsste ich ja auch keine anderen Podcasts mehr hören. Vorausgesetzt, mein eigenes Werk hätte eine gewisse Höhe, Tiefe oder wie man die Qualität sonst ermessen wollte. Denn dann könnte ich mir ja nur noch meine eigenen Episoden zu Gemüte führen. Und im Übrigen an das denken, was Nassim Nicholas Taleb über Informationen und Nachrichten sagt. Knowledge is acquired by removing junk from people's heads, not by filling in more garbage information. Mein Ziel war es, Künstlerin zu werden und mich endlich durchzuringen, etwas zu produzieren und nicht mehr so träge zu glauben, mein Schicksal sei besiegelt und ich müsse auf ewig mein Dasein als Lohncoach-Schreiberin fristen. Daher wäre es nur förderlich, auf zu viel Input zu verzichten. Was juckten mich andere Podcasts und die Neuigkeiten vom Reich daheim in Deutschland? Es blieb dabei, keine Ausrede konnte ich hier mehr ziehen. Ich hatte fürs Erste meine Kunstform gefunden. Zu podcasten wäre der erste Schritt hin zu meiner schöpferischen Verwirklichung. In Wahrheit wusste ich, dass ich einfach etwas brauchte, um mich beschäftigt zu halten, dass ich anders nicht durchhalten würde und diese Reise so niemals vollenden könnte. Es gibt eine gewisse dunkle Energie in mir, das weiß ich nun, die zieht mich immer weiter hinab und ich möchte dieser Abwärtsbewegung eigentlich gar nichts entgegensetzen, sondern höchstens ein oder zwei symbolische Grenzmarkierungen abstecken, an denen sich meine Zugehörigkeit zur Gesellschaft ablesen lassen wird, denn ich brauche die Wärme der Herde, selbst wenn ich nicht weiß, welche Herde, ist es selbst hier auf Reisen immer noch die deutsche Volksgemeinschaft, der ich mich zugehörig fühlen darf oder soll und soll, darf und soll, oder gar die Weltgemeinschaft, wenn man No Agenda glauben darf. Jedenfalls brauche ich Wärme. Zu lange sehne ich mich schon nach einem warmen Körper an meiner Seite. Natürlich wäre es nicht schwer gewesen, im Studium jemanden abzuschleppen, abzubekommen, aber die oben erwähnte dunkle Energie hielt mich zurück. Es gibt einen gewissen Widerwillen in mir, diesen höchsten Genuss, den die Zweierbeziehung darstellen soll, tatsächlich zu verwirklichen. Das ist ungeheuer, das kann eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen, wo doch im Kapitalismus alles seinen Preis hat und erwirtschaftet werden muss. Nur die Liebe soll umsonst und frei zugänglich sein? Das kann ich nicht ganz glauben. Erst jetzt in Südamerika sehe ich meine biografischen Lücken. Die sexuelle Erfahrungsbreite ist da ja nur ein Beispiel meiner Mangelhaftigkeit als positive Merkmale, die auch ihre Funktion haben können. Das war also ein Einschub. Erst jetzt sehe ich meine biografischen Lücken als positive Merkmale. Oh. Positivity hier. Weiter. Denn immerhin hat mich diese sexuelle Frustration hierher geführt. So viel über die Liebe nachzudenken, zu denken, so viel zu leiden, zu begehren, sich die Traumerfüllung zu verweigern, so viel zu fantasieren, die Sehnsucht und Illusion von der Güte des geliebten Objekts zu kultivieren. Und dadurch bin ich vielleicht erst bereit für die Liebe oder auch nur bereit dazu, mich von allzu großen Hoffnungen zu befreien und sie schlicht als mögliches Produkt der Entwicklung einer harmonischen Zweierbeziehung zu sehen. deren primäre Ziele die überhaupt nicht unromantische Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse nach Nähe, Wärme, Anerkennung, Zärtlichkeit und sexueller Lust sind. Oh, das hört sich auch so weich und wohlig an. Da möchte ich mich am liebsten reinlegen und kuscheln und sagen, ja, ja. Mit meiner Freundin, dieser speziellen Person natürlich, sage ich da ja. Und das einfach jetzt noch in vorrevolutionären Zeiten in der monogamen Beziehung genießen. Auch wenn die Polygamie dann später nach der Revolution uns leiten kann. Aber ich spüre eine gewisse Verspannung im Nacken. Ich glaube, es hat auch sowas Psychosomatisches, dass sich dann eine Verspannung gegen den Text angesammelt hat in meinem geistigen Vorrat. Ich glaube schon, dass der Körper auch einem so mitspielt, dass der Körper ganz sensibel ist. Ich zum Beispiel wache immer auf oder manchmal vor einem besonderen Termin schon 5 Minuten bevor der Wecker klingelt, und da merkt man doch, wie genau der Körper dann mitzählt, diese Uhrzeit, und dass dann das also noch beeinflusst, selbst im Traum. Und genau, da sieht man also, dass diese Verspannung, die ich hier spüre, durchaus mit diesem Text begründet sein kann, den ich hier vorlese, der sehr intim ist, in die erogene Zone und ihre Bewirtschaftung eindringt. Aber ja, was kann ich machen gegen mein Schicksal hier als sprechende Substanz, dunkle Ursubstanz? Ja, so hieß es da doch irgendwie. Weiter im Text. Die Sonne versank und ich beendete meinen Spaziergang über die Geröllwüste. Es war ein angenehmer Tag gewesen, doch nun kühlte die Luft rasch ab. Die Strahlen der Sonne bildeten konzentrische hellrote Kreise. Es schien ein Flimmern von Erwartung und Beflügelung in der herben Luft zu liegen. Schnellen Schritts bewegte ich mich auf die Lichter zu, die schon vor mir lagen. Die Sorge von Leandro war völlig unbegründet. Hier verlief man sich nicht so schnell. Die Berge im Osten begrenzten das Territorium und lieferten eine gute Orientierung. Wie wäre es mit meinem Podcast? Würde der auch Angst hervorrufen, mich zu weit weg von der Gemeinschaft der vernünftigen Leute zu bewegen? Meine politischen Ideen bewegten sich am Rande des Legalen, an der Grenze des Sittlichen, ja gar am Abgrund des Denkbaren. Doch es waren meine Ideen. Ich spürte in mir den Ethos, sie zu verteidigen, zu ehren und hochzuhalten, mochten sie auch noch so aussichtslos sein. Aber dieses Gefühl des Ausgestoßenseins durfte ich mir nicht versagen. Möglicherweise war ich nur deshalb Kommunistin geworden, um so weit außerhalb der Herde zu stehen und so abseitig zu sein, in der Hoffnung, möglichst viel Ekel hervorzurufen, Klammer, da mir die Verhältnisse, unter denen wir leben, ja ebenso ekelhaft erscheinen, Klammer zu. Leandro also ist hier so eine Art Gastgeber, bei dem Lia übernachten und vielleicht ein bisschen arbeiten kann. Das ist noch nicht weiter ausskizziert, ausstaffiert, ausschraffiert hier in meinem Gemälde dieses Romans, in dem Lia durch Südamerika reist. Weiter im Text. Was ist schon der Tod? Leandro mochte berechtigte Sorge haben um meine Rückkehr. Dort draußen in der weiten Ödnis mochte es Wölfe, Hyänen oder Pumas geben. Man konnte sich den Fuß verdrehen in einer Felsspalte. Es gab genügend Möglichkeiten, hier erschlagen zu werden von Felsklötzen. Aber trotzdem kommt es mir ungut vor, so großen Wert auf die Beherrschung des Todes zu legen. Ja, hier könnte der physische Tod lauern, wenn ich ohne Kompass unterwegs wäre. Und in der Podcast-Welt lauerte der soziale Tod. Dessen war ich mir gewiss. Hola, begrüßt mich Leandro. Hast du noch rechtzeitig den Weg zurückgefunden? Es wird schon dunkel, du Abenteurerin. Bueno, soy así, yo busco los animales salvajes y siempre espero que un día me aceptarán como uno de ellos. Una de ellas. Ja, da sagt sie hier also, ja, ich suche die wilden Tiere und hoffe immer, dass sie mich eines Tages als eine von ihren akzeptieren. Dann weiter, Leandro. Ein bisschen Suppe gefällig? Ja, gern. Ich setzte mich und schenkte mir ein Glas Wasser ein. Kostbares Wasser in diesen dürren Gebieten. Ist für morgen irgendetwas geplant? Fragte ich. Nein, nur ausruhen. Marco und ich wollen in die Stadt fahren und ein paar Besorgungen machen. Du kannst mitkommen, aber der Platz wird vielleicht knapp werden mit dem ganzen Zement, den wir einladen. Ach ja, für die Hütte, die ihr bauen wollt. Nein, keine Hütte, eine Mauer. Nachdem er mir erklärt hatte, wozu sie die Mauer brauchten, verabschiedete ich mich und ging in mein Zimmer. Morgen würde ich frei haben. Die Aussichten waren bestens, um meinen ersten Podcast aufzunehmen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Fremde Gebiete, Ausgabe Nummer 1. Ja, ich freue mich unglaublich, dass es jetzt losgeht und ich bin ganz aufgeregt, mich hier zu beweisen. Ja, das ist natürlich eine Art Prüfung, hier vor dem Mikrofon zu stehen und mich endlich selbst auszuprobieren. Der Maßstab, an dem ich mich messen muss, ist natürlich der Aufwachen-Podcast, der mich die ganzen letzten Jahre begleitet hat und mein treuer Gefährte im Studium war. Jetzt habe ich die Studiererei fast abgeschlossen und bin auf Reise in Südamerika. Das hier soll aber kein Reisepodcast werden, sondern, so wie mein Vorbild, der Aufwachen-Podcast, möchte ich mich der Politik verschreiben. Aber bevor wir in diese niederen, schmutzigen Gefilde kommen, müssen wir einen langen Umweg über die Kunst und Literatur nehmen. Wie lange dieser Weg wird, hängt ganz von euch ab, liebe HörerInnen. Also zunächst von mir, da ich selbst mir diese wichtigste Hörerin bin. Das meine ich überhaupt nicht narzisstisch. Nein, es ist schlicht realistisch zu unterstellen, dass sich dieser Podcast auf einer Begriffshöhe bewegen wird, an der nur die wenigsten teilhaben können. Aber das soll euch nicht abschrecken. Es ist doch vielmehr ein zusätzlicher Genuss, sich anstrengen zu müssen und hier mit diesem Hörangebot etwas zu haben, was euch herausfordert und etwas abverlangt, woran ihr euch die Zähne ausbeißen müsst, wenn ihr mir folgen wollt. Das ist nicht größenwahnsinnig, sondern einfach eine realistische Einschätzung meines Standpunkts in der Podcast-Welt. Das Sehnen nach dem Ziel ist bereits dieses Ziel, sagt Blaise Pascal. Und in diesem Sinne dürft ihr euch einfach nur bemühen, mich zu verstehen, dann habt ihr mich schon verstanden. Oh ja, ihr hört ganz recht, liebe Hörenden, es ist doch zweitrangig, ob ihr heute schon alle Wörter und Zusammenhänge kennt und meinen wilden, gedanklichen Sprüngen folgen könnt. Wichtig ist nur, dass ihr dies wollt und bereit seid, euch zu disziplinieren und also mindestens für die Zeit, in der ich hier spreche, euch mir als Sprecherin unterzuordnen. Denn ja, hier am Mikrofon genieße ich eine privilegierte Position und da hilft es auch nichts, diese Position zu reflektieren, denn materiell ist sie erst einmal in Stein gemeißelt. Und dieses Mikrofon wird bei mir bleiben, außer wenn ich es verliere oder in irgendeinem gammeligen Hostel am Rande der Welt vergesse. Das ist das grundlegende Machtgefälle, dem wir beide Hörende und Sprechende uns stellen müssen. Und wie erwähnt, kondensiert sich die amorphe Masse der potenziell Hörenden für mich zu einer einzigen Person, mir selbst als Lauschende, wenn ich abends einen Spaziergang mache und dir die Landschaft bewundere und vielleicht ein Joint rauche. Ja, dir, geliebte andere Lia, möchte ich hier meine Gedanken mitteilen und bin gespannt auf deine Reaktion. Du bedeutest mir alles, die Welt da draußen, die möglicherweise anderen Hörer, bedeuten mir nichts. Sorry. Und ja, Entschuldigung, ich habe noch gar nicht meinen Namen genannt. Also natürlich heiße auch ich, die Sprecher-Lia, Lia, was ein einfacher und leicht einzuprägender Name ist. Ich bin Lia und grüße euch, wo immer ihr seid. Auch und besonders die unter euch, die nicht mit mir identisch sind. Nun kommen wir aber mal zum Kern der Sache. Einer meiner Lieblingsschriftsteller ist Michel Houellebecq und wir müssen uns heute einem seiner Texte widmen, der mit Ansätze für wirre Zeiten übertitelt ist. Dieser Text ist etwa 20 Jahre alt, aber die Zeiten sind nach wie vor noch so wirr wie zu seinem Entstehen. Daher scheint es mir geboten, diesen Text mit aller Gründlichkeit zu behandeln. Houellebecq beginnt mit einer Meditation über die moderne Architektur, die durch Glasfassaden dominiert ist. Hier sehen wir bereits eine immens wichtige Metapher. Die Fassaden sind deshalb gläsern, weil sie Durchlässigkeit symbolisieren. Houellebecq schreibt, in unserer Zeit dürfe nichts den freien Fluss der Informationen aufhalten. Wir als Gesellschaft brauchen stetig neue, wachsende Mengen an Informationen, um unsere Welt zu gestalten. Das moderne Individuum muss offen für Neues sein, sowohl in der Arbeitswelt als auch im privaten Bereich. Selbst in der Liebe sagen wir uns heutzutage, es sollte schon klar sein, dass die Beziehung enden kann. Ja, Vor allem und gerade in den gesundesten Beziehungen ist den Beteiligten diese Möglichkeit immer völlig präsent und sie halten nicht an einer romantischen Vorstellung von ewiger Liebe fest. Das halte ich für barbarisch. Ich plädiere weiterhin für die unendliche Liebe, die auch durch den Tod nicht geschieden werden kann. Aber das nur am Rande. Der Autor schreibt also, es dürfe heute keine starren emotionalen Bindungen geben, ebenso wenig feste Ansichten und Meinungen, denn wie können die so ewig fest bleiben, wenn sich doch die Lage ständig ändern kann durch eine neue entscheidende Information? Doch greifen wir kurz im Text vor auf den Schluss. Im allerletzten Absatz kommt der Autor zu der Synthese, dass es keine Auszeit mehr von der Diktatur der Werbung gibt. Die Werbung ist also der Inhalt dieser ständigen Informationswelle, der wir uns heute ausgesetzt sehen, die wir so gläsern sind wie die Fassaden der Bürogebäude. Das Torpedieren unserer Nervenzellen mit neuen Informationsschocks ist die Funktion von Social Media, Nachrichten etc. Die Werbung kann natürlich keinen besonders positiven Einfluss auf unser Gemüt haben. Der Autor spricht von einem Erschlafen des Willens, der sich nun in Fragmente aufsplittet und mal dies, mal das will. Aber so wie die Werbeclips im Fernsehen ist sein Wollen auch immer mehr zerschnitten und partiell. Eine Fähigkeit zur Vorstellung, zur unschuldigen Illusion geht uns heute ebenso ab. Und hier können wir die Verbindung sehen zu meiner obigen Bemerkung, die heutige Liebesdoktrin gebiete es, immer in Kontrolle zu sein und sich nicht auf die hoffnungslos alberne Vorstellung eines Zusammenlebens bis zum Ende des Lebens einzulassen. Eine solche einerseits naive, andererseits extrem wichtige und lebensbejahende, sinnstiftende Vision können wir heute nicht mehr aufrechterhalten, weil wir wie die Gebäude nichts Eigenes darstellen dürfen. Die gotischen Kathedralen konnten sich Verzierungen und Götzenbilder leisten, also Abbilder von etwas Irrealem. Wir Individuen dürfen uns keinen festen Glaubenssystem, Wertvorstellung, Biografieentwürfen unterwerfen, denn alles muss im Fluss und noch veränderbar sein, nur dann ist es real. Das alles klingt pessimistisch, ist es aber nicht. Wenn wir nur den letzten Absatz richtig begreifen, denn da liefert Uhlbeck ein Rezept, wie wir mit dieser totalitären Informationsflut zurechtkommen können. Jeder kann in sich eine kalte Revolution verursachen, indem er einfach still wird und nichts mehr tut, nichts mehr will. Die Augen schließen und einen Schritt zur Seite treten, rät der Autor. Und selbst dieser Schritt sei letztlich überflüssig. Das ist nicht so eine triviale Lebensweise, wie es auf den ersten Blick aussehen mag. Hier haben wir etwas in der Hand, um uns zur Wehr zu setzen. Ich zum Beispiel bin hier gefangen, außerhalb der zivilisierten Welt, auf einer Art Farm im Niemandsland. Also bin ich abgeschnitten vom großen Informationsfluss der Welt. Ja, obwohl es hier in der Nähe eine Tankstelle mit WLAN gibt, wo ich diesen Podcast auch hochladen werde, wenn es geht. Trotzdem denke ich, dass dieser Ort eine gute Idee dessen vermitteln kann, was der Autor hier meint. Selbst der Schritt ist letztlich überflüssig. Ich muss nicht mehr zur Seite treten, denn dieser Ort hier in den Anden ist schon dieser Seitenrand der Welt. Aber auch für Großstädte reicht es ja, einfach ruhig zu werden, nicht unbedingt zu meditieren, sondern einfach das Wollen einzustellen. Wer meditiert, will ja auch immer noch die Gedanken beruhigen, auf den Atem achten etc. Das heißt, er will auch noch etwas. Doch um der Werbung zu widerstehen, Werbung hier im weitesten Sinne gefasst. Wir müssen hier an die politische Propaganda, die Nachrichtenkanäle und Zeitungen, die Memes und Vorurteile, die kulturellen Gepflogenheiten und Gewohnheiten der Lüge, der Missachtung von elementaren Standards der Logik oder Ästhetik denken. Also an all das, was die Sphäre der Öffentlichkeit in unseren spätkapitalistischen Ländern ausmacht. Also um doch der Werbung zu widerstehen, müssen wir ganz vom Wollen abkommen. Das war also wieder in Spiegelstrichen eingeschoben mit der Werbung, die Gepflogenheiten in diesen verachtenswerten spätkapitalistischen Ländern, in denen wir uns hier befinden. Dieser Punkt ist etwas dunkel und unverständlich, aber etwas in mir resoniert damit. Auch der Meditierende war ja vielleicht nur das Opfer der Werbepropaganda für Meditationsbücher oder Kurse oder YouTube-Videos. Auch das sexuelle Begehren ist nicht einfach da, sondern speist sich aus den Abfällen der sexuellen Darstellungskunst, die uns das Fernsehen und Internet bieten. Aber gerade hier muss ich sehr kritisch mit Uhlbeck umspringen, denn es kann nicht die Lösung sein, nun ganz aufs Begehren zu verzichten, auch nicht aufs Sexuelle. An einer Stelle in der Ausweitung der Kampfzone schrieb er, die Vagina ist auch nur ein Loch. Ah nein, ich sehe, er schreibt das Gegenteil, sehe ich hier. Ja, ich habe kurz gegoogelt. Er schreibt also, die Vagina ist entgegen dem, was ihr äußerer Anschein vermuten lässt, viel mehr als ein Loch in einen Fleischblock. Das klingt zuerst mal geringschätzig, wie hier über dieses wunderbare weibliche Sexualorgan geredet wird. Aber ja, in der Tat könnte man vom äußeren Anschein her ja erstmal vermuten, dass es sich dabei nur um ein Loch handelt. Hier schreibt er aber im Anschluss, die Vagina diene zur Reproduktion der Spezies. Das scheint nicht besonders neu oder erhellend. Und doch wird damit offengelegt, dass die Vagina sehr wohl einen tieferen Sinn, eine höhere Determination hat. Also einfach als eine höhere Determination hat, als einfach nur ein Loch zu sein, an dem sich der Mann befriedigen kann. Ja, sorry, hier komme ich ein bisschen durcheinander. Weiter. Denn er könnte seinen Pimmel ja auch überall anders reinstecken. Warum muss es gerade hier sein? Es hat mit diesem Gedanken der Reproduktion zu tun. Hier muss ich nun zum Abschluss nur noch das Theorem erwähnen, unter dessen Houellebecq in der Ausweitung der Kampfzone seine Überlegungen zur Vagina anführt. Die Sexualität ist ein System sozialer Hierarchie, behauptet er da. Interessant, da sehen wir also eine Pyramide, an deren oberen Ende die Plätze immer begrenzter werden. Es kann nur wenige geben, die schön, jung, geistreich oder schlicht reich sind, um hier am fröhlichen Gelage der sexuellen Freude teilzuhaben. Nach unten hin verarmen die Schichten immer mehr, bis wir zu jenen kommen, die nie oder nur ein paar wenige Male im Leben Sex haben. Diese Hierarchie, so meine These, widert einen möglicherweise derart an, dass man ganz die Schnauze voll hat vom Sex und sich darin einrichtet, enthaltsam zu sein und die Enthaltsamkeit noch als sublimierte Lust zu feiern. Aber hier kommen wir zur positiven Botschaft. Wir können doch mal darüber hinwegsehen, welche Position und Stellung in der Gesellschaft, also in diesem ekelhaften Sozialbrei, wir durch unsere sexuelle Bindung einnehmen. Und einfach darauf schauen, wie viel Lust es schon machen kann, diese Bindung überhaupt zu suchen, sofern man noch Single ist. Sich erstmal den Wunsch nach Sex und körperliche Liebe und Streicheleinheiten einzugestehen, das ist ja schon die vollkommene Erreichung des Ziels, behaupte ich. Denn es ist natürlich schwer, in dieser pornografisierten Welt noch eine Versöhnung mit dem eigenen Begehren zu finden. Aber es kann gelingen, wenn wir daran denken, dass Sexualität auch nur ein System ist, das biologisch zum Zweck der Artenreproduktion eingerichtet wurde und wir eben, wenn wir sexuell begehren, zu diesem wunderbaren Ziel beitragen, die Art zu erhalten, dass wir uns hergeben für das Kollektiv. Wir als Individuen müssen von unserer individualisierten Lust wegkommen und hin zur Eingliederung in diesen großen Menschheitskontext, der Reproduktion heißt. Nichts an unseren Organen und körperlichen Funktionen sollte uns peinlich sein. Soweit hier. Das war also jetzt die erste Folge von Fremde Gebiete. Weiter im Romantext. Die erste Folge hinterließ natürlich ein Chaos der Gefühle in mir. Was würde Stefan Schulz denken? Er schien über mich zu wachen, der Podfather des Aufwachen-Podcasts, der mir durch seine genialen Bemerkungen erst die Lust gegeben hatte, selbst zur Podcasterin zu werden und durch seine ständigen Ermunterungen, noch mehr Podcasts zu starten, auch mir den Mut verliehen hatte, zu denken, meine Gedanken könnten wert sein, der Welt mitgeteilt zu werden. Gerade weil diese drohende Wolke der Wahrnehmung und Beurteilung durch die anderen, jene anderen am anderen Ende des Atlantischen Ozeans, über mir schwebte und sich immer mehr zusammenballte, verdüsterte und drohende schwarze Gewitterfronten andeutete, musste mein Podcast geheim bleiben, zumindest fürs Erste. Chruschtschows Geheimpodcast schien mir die angemessene Form, um in den nächsten Episoden die historisch beständige Rehabilitation des Stalinismus zu vollziehen, der von Chruschtschow so arg in den Dreck gezogen wurde. Doch diese Gedanken bewegten mich höchstens am Rande, als ich wieder einmal einen Abendspaziergang in den Vorgebirgen des majestätischen Andenreichs machte. Langsam bewegte ich mich in Serpentinen den Abhang hinauf, jener Abhang, den ich letztes Mal als Grenze des Steppengebiets im Osten erkannt hatte. Ich befand mich auf argentinischer Seite, doch um meinen geografischen Standpunkt machte ich mir in diesem Moment weniger Sorgen als um einen Standpunkt in der Welt, was auch immer das sein mag, meine politische Überzeugung als Kommunistin. meine akademische Reife als Bachelorin, meine Arbeitskraft, die mir bald schon ein ansehnliches Jahreseinkommen verhieß, zumindest für argentinische Verhältnisse, sobald ich nach Deutschland zurückkehrte. Diese letzteren Standpunkte waren es vor allem, die mich bedrückten und mich unsicher machten, welchen Schritt ich als nächsten gehen könnte. Mir schien gleichwohl meine Trittsicherheit hier am Hang zu leiden bei diesen düsteren Erwägungen. Ja, es ließe sich am besten unter dem biografischen Prisma zusammenfassen, was ich hier an Angst, Hemmung, Ekel verspürte. Meine Biografie hätte ich besser planen können. So wie diese Reise. Aber sobald ich meinen Fuß wieder in dieses elende Land namens Europa setzen würde, wäre ich wieder drin, im System, eingefangen. Meine Biografie wachte dort über mich, jederzeit bereit, mich brutal niederzustrecken, in einem Anfall der Selbsthinterfragung und Verzweiflung. Was den Inhalt meiner Ergüsse über Houellebecqs Texte betraf, machte ich mir weniger Sorgen, das betraf mich hier in Südamerika nur am Rande, was die Europäer für Probleme haben mochten. Aber tief in mir spürte ich diese Verlassenheit, diese Gewissheit, von niemandem angemessen aufgenommen zu werden. Egal, wie sehr ich mich anstrengen würde, meine Gedanken verständlich auszubreiten. Von niemandem? Es gab immer noch Waldi. Waldi, der so entschlossen schien, die Klimakrise anzupacken. In seinem Blick, den ich auf Twitter erhascht hatte, sah ich unglaublichen Mut. Ein Mut, der eigentlich unmöglich war, schien mir. Er setzte sich über diese innere Hemmung hinweg. Er traute sich, dieser Gesellschaft rundweg zu sagen, was ihm nicht passte, wie sie seine Zukunft, unsere Welt vergiftete und verfinsterte. Er war sich seines Standpunkts sicher und das war bewundernswert. Natürlich nervt es mich latent, wie von Fridays for Future auf die heilige Wissenschaft Bezug genommen wird. Erst da, wo die CO2-Konzentration wirklich numerisch, physikalisch, beweisbar zu hohe Ausmaße annimmt, erst da kann man hassen und sich Gedanken machen, was schiefläuft auf der Welt. Brauchen wir nicht alle mehrere Millionen Tote, bevor wir zu denken anfangen? Hier also in Anführungszeichen, das ist ein Zitat von Marlon Groen, der sagt, der Deutsche braucht mehrere Millionen Tote, bevor er zu denken anfängt. Und übrigens war das vorher ja mit Bezug zu Houellebecq, was ich da gepodcastet habe in diesem Roman, wo Lia ihren Podcast macht. Da könnt ihr Folge 12 von Tischlein deck dich nachhören, wo ich ja diesen Text exakt behandelt hatte von Houellebecq, Ansätze für wirre Zeiten. Und das ist hier auch mein Ansatz, diesen wirren Podcast weiterzutreiben, da die Inception weiterzutreiben. Hier also mein Roman mit biografischen Bezügen zu meinem realen Podcast, der dann hier reflektiert wird in der imaginären Sphäre des romanhaften Träumens. Und da macht Lia also auch diesen Podcast über Houellebecqs Text, den ich in Folge 12 behandelt habe. Nun aber weiter im Text. Erst muss ganz physisch drohend klar sein, welche Gefahr heraufzieht. Die Gefahr der Erderwärmung um 2 oder 4 Grad, die aus uns allen Klimaflüchtlinge machen würde. Erst dann lässt sich sagen, aber Moment, dieses Leben in der Welt der Arbeitssucht und Anpassung an die bürgerlich-liberale Gesellschaft kann nicht mehr genügen, kann durchaus mal in Frage gestellt werden. Immerhin hatte Greta diese Idee und ist nicht einfach wie ich in den Semesterferien durch Europa vagabundiert. Laut meinen Tagebuchaufzeichnungen hatte ich am 20. August 2019, dem Tag, als sie zum ersten Mal in Stockholm streikte, einen LSD-Trip an der katalanischen Küste nördlich von Barcelona genossen. Wenn man es so nennen kann, alle Trips sowie alle meine Reisen und Unternehmungen sind nur Wege zum Scheitern, das ich bin, das mich nicht loslässt, weil es so schön dahin scheitert, ein ums andere Mal, dahin scheitert. Ich taumelte also durch die wunderschönen Hügelgegenden und hielt vor atemberaubenden Aussichten auf die schroffe Küste und das weite Mittelmeer an, auf der Suche nach Transzendenz, Erleuchtung, Gott. Diese Suche war immer schmerzvoll, aber durch Greta wird mir klar, wie richtig ich die ganze Zeit lag. Vielleicht nicht so sehr in den letzten Jahren, wo mich der Eintritt in die Erwachsenenwelt an der Uni lähmte und erschütterte, aber doch davor, als ich diesen Weg des Unverständnisses eingeschlagen hatte, so wie auch Greta bockig war und sich nicht zufrieden gab mit Ausreden, warum man dabei der Klimapolitik nicht mehr machen könnte. Sie war meine Heldin, stellte ich nun fest, aber die anderen, die ihr nachfolgten, waren im Grunde nur Jünger, nachfolgende Schafe, die sich auf der sicheren Seite wehren wollten, die vielleicht gar kein materielles Interesse hatten wie Greta, sondern denen die Einsamkeit und Sinnlosigkeit unserer liberalen Gesellschaften zu sehr zusetzte, sodass sie für ihr eigenes Seelenheil eine höhere Aufgabe brauchen. Und dies ist zuerst mal ein sehr nobler Trieb, exakt meine Haltung zum Kommunismus, der für mich die ewigste der ewigen Ideen Platons darstellt. Langsam erreichte ich den Bergkamm und sah, wie das Abendlicht fahler wurde. Ich nahm einen Stein und warf ihn hinüber auf die andere Seite des Kamms. Ich stellte mir vor, dass dort drüben Chile begann. Es war Schwachsinn, aber doch eine schöne Vorstellung, hier an einer Art Grenze zu sein, hier, wo kein menschlicher Fußabdruck zu finden war, kein Tier und kaum Pflanzen, die aus der staubigen, hellbraunen Erde hervorragten. Der Tag vergeht und die Sehnsucht lässt sich nieder, vergräbt sich in die Erde, tief hinunter, wo niemand mehr hinblicken kann, wo ich aber immer noch hoffen werde, dass Waldi mich wahrnimmt. Einigermaßen angefixt durch die körperliche Anstrengung beim Anstieg, machte ich mich auf den Weg, dem Kamm weiter zu folgen. Was für ein Gefühl, auf der Spitze, auf dem Kulminationspunkt zu gehen, dort, wo der Absturz nach beiden Seiten droht. Immerhin denke ich, meine Lebenskraft hält mich immer zurück, mich in Schluchten und Abgründe zu stürzen, außer in gedankliche. Aber das ist ein kostbarer Punkt der Erkenntnis. Ich muss ja nur nah genug am Abgrund vorbeigehen. Dann wird schon mein Erhaltungstrieb dafür sorgen, dass ich nicht hineinfalle und mich immer weiter auf diesem dünnen Pfad hier halten. Die Abhänge rechts und links waren nicht so schwindelerregend, dass man Todesfurcht hätte haben können, aber sie deuteten doch eine gewisse Unausweichlichkeit der Rollbewegung an, hätte man sich erst einmal auf ihre schiefe Ebene begeben. Dieser Erhaltungstrieb ist laut Nietzsche auch nur eine Ausformung des Willens zur Macht. Ja, ich wollte mächtig sein, so mächtig zumindest, um mir frei meinen Weg durch diese staubigen Berge zu bahnen. Dann habe ich etwas unternommen, ein bisschen Sport getrieben. Dann ist das Leben also begrüßenswert. Gedankenversunken starrte ich in die Ferne, an die geschwungene Linie des Horizonts, die mein Auge gerade so mit Mühe erreichte. Dem Kapitalismus kann ich nicht entkommen. Besser man gesteht sich die eigene Hilflosigkeit ein. Ich werde immer ein verkorkster Millennial bleiben, auf der Suche nach Identität. Von dort aus, vom heiligen Gral der Identität, soll es scheinbar losgehen, das Leben. Dort, wo alle Stränge zusammenlaufen und das Produkt unserer Fantasie sie verklumpt, zermörsert und bequemlich macht, dort heißen wir uns Ich und glauben, damit auch nur einen Schritt weiter zu sein auf dem Weg nach draußen, in dieses helle, gleißende Licht, das über jenes ferne Land hinwegfließt, welches wir das Soziale nennen. Die Präsenz der anderen, ihr Hiersein und die Möglichkeit einer Kontaktnahme, einer Verwicklung, einer gemeinsamen Unternehmung ist es, die zutiefst erschreckend und unerklärlich ist. Hier hilft nur wie Nietzsche die Tat als ursprünglich anzusetzen. Erstmal was machen, erstmal den anderen was darstellen, was sie faszinieren oder empören kann. Erst dann kann es überhaupt die Chance auf eine Identität geben. Ja, und mit diesen esoterischen Worten muss ich die Vorlesung für heute leider abbrechen. Vielleicht kann man hier ein Lesezeichen setzen in diesem Dokument, das ich hier vorliegen habe und das mir Garant meiner heutigen Wahrheitsfindung ist. Das war schon eine esoterische geistige Erfahrung, die wir heute geteilt haben. Was mir nur im Magen rumort ist, aus dem Gedicht von Folge 68, die ich noch nicht veröffentlicht habe, dass ich da die Namen dieser Mädchen genannt habe, das war ja sehr vulgär geschrieben, aus männlicher, heterosexueller, begehrender Perspektive heraus, so wie ich hier jetzt im Roman ja auf die weibliche, heterosexuelle Perspektive gewechselt bin, weil das einfach ganz gut ist, diesen Abstand zu haben von der eigenen Biografie, wo es einen ja doch immer wieder dazu hinzieht, eigene biografische Bruchstücke zu verarbeiten im Schreiben. Aber immerhin, Dia ist hier also meine Figur, von der ich nicht lassen will. Ihre weibliche Note steht für mich über allem. Nicht, dass sie ihre Identität definieren würde, nein, das nicht. Aber das sage ich eben, dass ich stolz bin, in dieser Figur so weiblich zu sein und dann noch weiblicher werden werde, im Fortschreiten dieser Erzählung. Nun, aber ja, Weiblichkeit kann ja auch mit Macht verbunden sein, wie hier sie sagte, sie fühlt sich mächtig, weil sie da spaziert, weil sie sich ihren Weg einfach bahnt durch das wilde Gebiet und sie ist bei den wilden Tieren eigentlich gern daheim. Nun aber, ja, mit diesen Worten muss ich dann langsam vielleicht ein Lesezeichen setzen und sagen, dann lassen wir es auch gut sein für heute. Also das war jetzt schon happig. Genau, und was ich meinte, nicht so happig wie das in diesem Gedicht, was ich deshalb nochmal besprechen wollte. Da habe ich 4 Namen genannt von Mädchen und das schien mir dann doch etwas exzessiv. Wie kann man bitte so wollüstig sein, dass man 4 Mädchen auf einmal begehrt? Oder? Aber es kam doch diese Verzweiflung darin zum Ausdruck in diesem Vers, die Weitschweifigkeit dieses Begehrens, das einfach sich schon wieder anheften könnte an die nächste vorübergehende Frau. Und daher diese Abfolge mit 4 Namen, die das einfach verkörpern soll. Aber trotzdem bin ich damit noch nicht ganz zufrieden. Das war zu intim und vielleicht muss ich es rausschneiden, ja? Und sage deshalb hier nicht, wie sie hießen, ja? Sage ich jetzt hier nicht diese 4 Namen und muss mir das weiter genau überlegen, hier ins Gewissen schauen. Und das sage ich nur, um mich hier auch wieder ganz nackig zu machen, ja? Hier mal mich auszuleuchten, weil man ist doch sowieso ausgeleuchtet. Machen wir uns nichts vor. Am Flughafen diesen Nacktscanner, diese unwürdige Arbeitsmaßnahmen da für die Leute, die da kontrollieren müssen, das ist einfach auch gar nicht hinnehmbar. Ja, wie langweilig muss das sein, die ganze Zeit das Gepäck zu kontrollieren. Aber ja, dazu hinaus auch noch Verletzung der persönlichen Freiheit, wird ausgeleuchtet und ja, so ist es doch in dieser bürgerlichen Gesellschaft, wo der Staat nur noch so eine Garnierung um drüber ist. Dieser Staat ist sehr frei, wie Marx da schreibt in seinem Gotha-Programm, Kritik des Gotha-Programms. Da, wo die Gesellschaft stark ist und der Staat schwach, dann wird den freisten Staat, können wir sagen, aber wie zu seiner Zeit, Marx hat in Russland sagt, da war das also so, das zaristische Regime, die Gesellschaft übertüncht, überwältigt einfach den Staat und der ist noch nicht mal so weit in seiner Entwicklung. Wir haben hier noch nicht mal die bürgerliche Ordnung, also die bürgerliche Gesellschaft, die ja laut Marx schon ein Fortschritt ist, durch die Französische Revolution. Aber hier sind wir also noch in einem feudalen Regime. Dann habe ich in Österreich zu seiner Zeit schon ein konstitutionelles Regime, das gut die Rolle des Königs ebenso einbindet in der Verfassung. Und dadurch zeigt sich schon, ja, das ist bürokratisiert, da ist dieser Staat. Und der ist jetzt nicht so ohnmächtig, nicht so, ist alles nicht so frei, sondern er beschränkt schon mal diese Freiheit des Souveräns des Königs. So müssen wir also als sozialistischer Staat die Freiheit des heutigen Souveräns des Kapitals massivst beschränken. Und mit diesen revolutionären Worten möchte ich aber auch langsam wirklich den Schlussgong einläuten. Ja, da gibt es einen Gong. Wäre schön, wenn ich hier meine Klangschale hätte, wie im Yoga, das zu machen. Und ja, dann würde ich das jetzt tun, um euch weiter zu pampern, liebe Hörer. Ja, wenn es auch nur ich bin, ist mir jetzt auch egal. Ja, auch ich bin mir nur der Wichtigste, wie es da hieß im Text. So ist es schon, lieber Hörer Simon, du bist mir wichtig. Und ich will dich einfach nur pampern, einfach nur von allen Seiten, dir ein gutes Podcast-Erlebnis verschaffen. Aber, ja, ich glaube, wir können hier, weiß gar nicht, was für einen Schlussspurt ich noch einläuten wollte oder wollte ich nicht einfach schon Schluss machen. Ja, einfach zur Tat schreiten, einfach nicht mehr lang fackeln. Warum denn? Wozu denn hier noch lang was labern, was großmütig explizieren? Explicar auf Spanisch heißt eben erklären, etwas großzügig verlautbaren. Es ist 11.25 Uhr und ich habe exakt eine Stunde gepodcastet, klopfe mir auf die Schulter, fühle eine Müdigkeit, bin mir aber bewusst meiner diversen Rituale, die ich jetzt langsam vollziehen kann, die mich dann auch wieder der gravitativen Macht des Bettes annähern. Dieses Bett, das also so gravitativ wirkt, wenn man erstmal die Müdigkeit fühlt in den Gliedern, durch das Ausschütten des Melanins und so weiter, diese Hormone, ja, ja, das ist der biologische Reduktionismus, aber ich sage euch, so einfach lässt sich das nicht erklären. Für mich ist es begründet durch eine Melancholie, die einen überkommt. Abends, wenn ich sehe, es ist dunkel, oh, weiß ich ja, boah, das hat nicht so seine Richtigkeit. Ist doch besser, ist schöner, wenn es hell ist und ich die ganzen Häuser da und Bäume vor meinem Fenster sehen könnte. Und daher kommt diese latente Traurigkeit abends und man denkt sich, boah, was kann ich machen? Da gehe ich ein bisschen ins Bett und mal schauen, ob es besser aussieht, wenn ich wieder aufmache. Das ist diese grundmenschliche Erfahrung, glaube ich, beim Aufwachen. Ist ja auch da noch gar nicht geklärt in der Wissenschaft, die eben noch nicht viel weiß und kleine Brötchen backen muss. Ja, backen, kleine Brötchen backen, ein gutes Sprichwort hier an meine Freundin, die immer gern deutsche Sprichwörter lernt. Also man sagt, wenn man quieres hacer algo muy simple, muy básico, decís hornear pequeños panes, panes muy pequeños. Also einfach kleine Brötchen in den Backofen schieben, damit man das alles unter Kontrolle hat. Die brauchen auch nicht so lange wie ein großes Brot, nur so 25 Minuten. Ich bin auch ein begeisterter Brotbäcker, kann ich hier weiter intimisieren aus meinem Privatleben. Nun aber, wo war ich stehen geblieben? Genau, kleine Brötchen backen die Wissenschaft und die weiß ja noch nicht mal, wozu dieser Schlaf da ist. Warum braucht das Gehirn diese Ruhepause? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich, ja, dieser Gedankenstrom würde einen ja wahnsinnig machen. Diese ganzen Nachrichten, die toxische Informationsflut. Irgendwann würde man brechen, so wie ich. Und das ja aber noch ganz gut verheimlichen kann von meiner Mitwelt, dass ich innerlich schon so kapituliert habe vor diesem trägen System des Kapitalismus. Aber okay. Nun aber mit diesen, ja, defätistischen Worten darf ich natürlich nicht enden als guter Stalinist. In mir werde ich jederzeit solche Tendenzen bekämpfen und mich rigoros aufraffen, jederzeit die Revolution zu unterstützen und zu planen. Aber ja, die heutigen Verhältnisse, da liegen die Revolutionsbestrebungen ja da nieder. Und selbst die, die sich für links halten, sabotieren eher noch das Fortschreiten der Weltgeschichte zur Revolution und greifen dem Imperialismus unter die Achseln, pampern den schön, weil sie glauben, dass sie von ihm immer weiter gepampert werden. Dieser unipolaren Weltordnung mit den USA an der Spitze, die auf der Allmacht des amerikanischen Adlers, des Eagles beruht. Aber wie dem auch sei, das ist ja extrem populistisch, was ich hier rede, weil ich einfach ja noch weiter reden will, aber gar nicht mehr weiß über was. Deshalb rede ich hier so daher und sage das aber ganz unironisch. Ja, ist ja trotzdem nicht weniger wahr, nur weil es ein bisschen populistisch ausgedrückt ist. Aber mit diesen analytischen Worten kann ich mich dann wirklich würdig verabschieden und einfach sagen, ich lasse euch teilhaben, aber bitte lasst ihr mich doch auch teilhaben. Wie auch immer, diese schwierige Kontaktaufnahme zwischen Mensch und Mensch ist doch möglich. Überlegt euch doch mal, ob ihr nicht auch einfach einen Kommentar einsprechen wollt von etwa 3 Minuten Länge. Dann verarbeite ich das hier und kann das kritisieren. Denn an Material, ja, fehlt es mir immer. Da lasse ich mich gern überraschen von euch. Und damit ciao von Tischlein deck dich.